Lernen ein bisschen Geschichte. Lernen ein bisschen Geschichte, dann werden Sie sehen, der Reporter, wie das sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt hat.
Hallo und herzlich willkommen bei Geschichten aus der Geschichte. Mein Name ist Richard.
Und mein Name ist Daniel.
Und wir sind zwei Historiker, die sich hier Woche für Woche eine Geschichte erzählen. Immer abwechselnd und so, dass der eine nie weiß, was der andere ihm erzählen wird.
Ja, richtig.
Bevor es hier jetzt aber weitergeht, kommt noch eine kleine Werbeeinschaltung. Werbung. Daniel?
Ja.
Du weißt, ich genieße gern den ein oder anderen Cocktail.
Oh ja.
Cocktail. Und das Interessante dabei ist, es macht eigentlich fast mehr Spaß, die Cocktails für andere zuzubereiten, als sie zu trinken.
Mhm. Ja. Wie beim Kochen.
Also das Trinken ist dann fast wie so, ja, macht man halt, aber eigentlich die Zubereitung und so weiter, das ist so das ganze Prozedere. Und wir kriegen heute Besuch. Ich kriege heute Besuch von Freundinnen und Freunden, damit ich ein paar Cocktails machen kann. Aber da brauchst du natürlich auch immer was dazu.
Snacks.
Richtig. Snacks, Snacks, Snacks. Und wo kriegt man die besten Snacks her?
Bei Koro.
Richtig, bei Koro. Was ist Koro? Koro bietet schmackhafte und haltbare Lebensmittel und denkt den Handel dabei aber neu. Radikal transparente Preispolitik. Und sie sind auch immer auf der Suche nach individuellen und ungewöhnlichen Lösungen. Zum Beispiel effiziente Großpackungen, was bedeutet weniger Verpackungsmüll für uns alle. Und sie haben eben auch diverseste Snacks. Zum Beispiel einer meiner Lieblinge, hauchdünne Pizza-Cracker. Lassen sich auch gut kombinieren mit so Käse und anderen Dingen. Hm. Das Sortiment von Koro umfasst mittlerweile über 1200 Produkte und da ist einfach für jeden was dabei. Und für alle, die jetzt ebenfalls ihrem Besuch hervorragende Snacks präsentieren wollen, mit dem Code GESCHICHTE in Großbuchstaben spart man 5% auf das gesamte Koro-Sortiment. Einfach auf www.korodrogerie.de für Deutschland, www.koro-shop.at für Österreich oder www.koro-shop.ch für die Schweiz gehen und dort diesen Code eingeben. Dieser Code ist gültig bis zum 31.12.2024. Alle Infos und den Code gibt es natürlich auch wie immer direkt in unseren Shownotes.
Fantastisch, dann wünsche ich dir viel Spaß heute Abend.
Danke dir.
Und mich hast du nicht eingeladen.
Ja, ich würde dich einladen, aber das ist immer so ein brader Weg, wie man hier in Wien sagen würde.
Sehr gut.
Ende der Werbung.
Tja, und Daniel, wir sind jetzt angekommen bei Folge 318. Letzte Woche, also 317, erinnerst du dich noch, über was wir da gesprochen haben?
Ja, du hast erzählt von einem Mann, ich habe Angst zu spoilern, Richard, du merkst es schon.
Also, ja, du hast dich auch sehr zurückgehalten in deinem Tweet. Das habe ich, hab ich gesehen, ich schätze es sehr, ich habe es noch nicht spezifisch gesagt, aber danke Daniel dafür.
Also sagen wir so, es geht um einen Mann, der verschwunden ist und vielleicht wieder zurückgekehrt ist, aber vermutlich, wir wissen es nicht. Na doch, wir, warte mal.
Das spoilst du mir zu sehr.
Der auf wundersame Weise wieder zurückkehrt.
Ja, ja, passt. Es, wie soll ich sagen, bei der Geschichte ist auch der Weg das Ziel. Ja. Ja. Es geht nicht unbedingt um diesen einen Höhepunkt oder nicht. Feedback bekommen, interessantes. Silvia hat auf Facebook geschrieben und ist auch eine Person, die sich unseren Podcast wahrscheinlich so zum Einschlafen macht. Weil sie gesagt hat, dass sie, als ich den Ort Wagga Wagga erwähnt habe, ist sie plötzlich wieder erwacht. Ja. Weil Wagga Wagga ist die Partnerstadt von Nördlingen, wo sie wohl herkommt.
Sehr gut.
Ist auch ein interessantes Feedback. Ist auch gut zu wissen. Dieses Prinzip der Partnerstädte finde ich ja grundsätzlich sehr lustig.
Naja, schon.
Wagga Wagga und Nördlingen. Jetzt wissen wir es. Sind partnert. Ansonsten, weil wir auch drüber gesprochen haben, wie oft sowas vielleicht vorgekommen sei, dass jemand zurückkehrt, der eigentlich nicht die Person war. Einige Leute haben unterschiedliche Geschichten erzählt, die sie erinnert haben an die Titschborn-Geschichte erinnert hat. Also es ist tatsächlich so, dass zu jener Zeit auch im 19. Jahrhundert, Anfang 20., da hat es einige solche Geschichten gegeben. Es gibt auch einen Roman von Jules Verne, wo es auch darum geht, jemanden, der verschollen ist, zu finden. Das hat auch jemand auf Twitter erwähnt. Dieser Roman heißt Die Kinder des Kapitän Grant. Und da geht es auch darum, dass jemand gesucht wird, der verschollen ist. Jetzt nicht eins zu eins zur Geschichte, aber spielt eben auch in Australien und ist in den, ich glaube, 1860er Jahren rausgekommen. Und genauso diese Zeit, also ich glaube, das war was wahrscheinlich schon so in der Psyche der Menschen war zu jener Zeit. Gell?
Naja, gerade weil natürlich auch dieses Wegfahren auch nochmal ein ganz anderes Abenteuer war als heute.
Ja.
Also da waren wir wirklich auch mal ein halbes oder ein Dreivierteljahr auch komplett quasi
mindestens
weg.
Also ich habe das ja auch in der Folge nicht erwähnt, aber bin da relativ schnell drüber gegangen über seine Zeit in Südamerika, aber Titchborn war 10 Monate in Südamerika.
Ja.
Und das ist nicht einmal so wahnsinnig lang gewesen zu jener Zeit, dass man einfach mal 10 Monate irgendwo bleibt.
Und dann also Kontakt nach Hause halt ohne Videotelefonie und nur mit Briefen.
Nur mit Briefen. Und da weiß man auch nicht, ob sie ankommen. Ja. Weil die müssen auf ein Schiff geladen werden. Weiß man nicht, kommt dieses Schiff überhaupt an? Ja. Ist ja auch die Zeit, als eigentlich die Telegrafie so richtig startet, aber eben noch ein bisschen zu früh dafür.
Ja.
Damit du von Südamerika schnell mal ein Telegramm nach London schicken kannst.
Ja, sehr schöne Folge, Richard.
Danke.
Hast du noch weiteres Feedback?
Was willst du jetzt von mir, Richard? Daniel, ich habe kein weiteres Feedback. Ich will, dass du mir jetzt eine Geschichte erzählst.
Ja, Richard, dann fange ich gleich mal an. Und zwar, wir begeben uns heute nach Brasilien. Und zwar in die Stadt Goiânia.
Okay.
Und wir springen nicht besonders weit zurück in die Vergangenheit. Am 13. September 1987 brechen die beiden Müllsammler Wagner Pereira und Roberto Alves in ein stillgelegtes medizinisches Institut ein. Die sind da auf der Suche nach Altmetall. Zu dem Zeitpunkt stand nämlich das Gebäude seit 2 Jahren leer, aber es war nicht ganz leer. Dieser Einbruch, Richard, wird weitreichende Folgen haben. Viel weitreichender, als die beiden sich das wahrscheinlich jemals hätten vorstellen können. Sie lösen damit nämlich den bislang größten zivilen Nuklearunfall in der Geschichte aus.
What?
Richard, hast du schon mal vom Goiânia-Unfall gehört?
Nein.
Sehr gut. Goiânia ist eine Stadt in Zentralbrasilien. Es wohnen dort mehr als 1,5 Millionen Menschen. Und interessant ist, Goiânia ist nicht weit von der Hauptstadt Brasilia entfernt. Und Brasilia ist ja eine Planhauptstadt.
Mhm.
Also die ist erst in den 1950er Jahren gebaut worden. Und Goiânia ist auch so eine neu geplante Stadt. Und zwar aus den 1930er Jahren. Du ahnst wahrscheinlich schon, in was für ein medizinisches Institut die beiden Müllsammler eindringen.
Nuklearmedizin.
Ja, genau. Es ist ein Institut für Strahlentherapie. Das Instituto Goiânia de Radiotherapia. Die sind 2 Jahre zuvor umgezogen. Das Gebäude stand leer, aber sie haben nicht alles mitgenommen. Hinter einer gepanzerten Tür stand noch ein Caesarpan F3000.
Von dem wir alle wissen, was es ist.
Genau. Also ein Strahlentherapiegerät, das vermutlich in den 1970er Jahren in den USA hergestellt worden ist und dann nach Brasilien verschifft wurde. Und Caesarpan klingt nicht zufällig wie Cäsium. Wir werden gleich noch genauer darauf eingehen, wie gefährlich auch nur geringste Mengen dieses Cäsium-Isotops sind, die da in die falschen Hände geraten sind. Das Gerät wurde zunächst auch korrekt lizenziert und stand da auch und hat da einige Jahre auch seinen Dienst getan. Es gab da natürlich auch spezielle Sicherheitsvorkehrungen. Allerdings war es dann so, nachdem die ausgezogen sind, kam es zu Streitigkeiten mit dem neuen Besitzer des Gebäudes. Und in der Zeit, während dieser Rechtsstreit lief, durften die dieses Gerät nicht aus dem Gebäude holen. Und in der Zwischenzeit ist dieses Gebäude halt verlassen gewesen und ist dann auch immer mehr so verfallen. Irgendwann haben dann auch Obdachlose drin gewohnt, die dann das als Übernachtungsplatz genutzt haben. Und es wurde dann auch, weil schon klar war, dass es auch gefährlich ist, wurde veranlasst, dass auch immer ein Wachmann im Gebäude sein sollte, um eben dieses Strahlentherapiegerät zu bewachen. Übrigens, das meiste, was wir über diese Geschichte wissen, stammt von der Internationalen Atomenergieorganisation IAEA, also International Atomic Energy Agency, die ihren Sitz hier in Wien hat. Und hat dort 1957 gegründet wurde. Und die haben einen sehr ausführlichen Abschlussbericht geschrieben, der auch online auf deren Webseite veröffentlicht ist. Den werde ich dann auch in die Shownotes packen.
Sehr gut.
Aber zurück zum Unglückstag, dem 13. September 1987. Normalerweise sollte, wie gesagt, ein Wachmann im Gebäude sein, um Einbrüche zu verhindern, was aber nicht der Fall war an dem Tag. Also der Wachmann war nicht da. Und es ist jetzt so, der Wagner Pereira und der Roberto Alves, die brechen diese gepanzerte Tür auf und freuen sich erstmal, weil sie einen Fund gemacht haben, von dem sie denken, dass er ihnen gutes Geld einbringen wird. Und sie versuchen dann, dieses Gerät zu zerlegen und mit einer Schubkarre schleppen sie dann Teile des Geräts aus dem Gebäude und fangen an, es zu zerlegen. Allerdings an der Kapsel der Strahlenquelle stoßen sie dann an ihre Grenzen. Also mehrere Tage arbeiten die dann dran, diese Kapsel zu öffnen. Und inzwischen stellen sich bei den beiden auch schon die ersten Strahlenschäden ein. Also ihnen ist übel, einem ist die Hand angeschwollen und also gehen auch zum Arzt und der Arzt sagt aber, nee, das ist eine Allergie, das passt schon alles. Und man muss sich auch vorstellen, dieses radioaktive Material, das da drin ist, das ist natürlich besonders abgesichert. Also das ist unter anderem mit Blei ummantelt. Also es gibt so einen Strahlenschutzbehälter, der in einem weiteren Behälter ist und beide sind aus Stahl und haben so einen, also es gibt so einen doppelten Abschirmbehälter aus Blei und Stahl, in dem dieser Zylinder mit Cäsium eingeschlossen ist. Mhm. Und sie schaffen es dann tatsächlich auch, diesen Behälter zu beschädigen, also wo dieses Cäsium drin liegt. Sie kriegen ihn aber nicht ganz auf und zerlegt, sondern sie bohren mit einem Schraubenzieher und ein kleines Loch rein und sehen dann, ah, da ist Pulver drin. Und einer von beiden holt dann dieses Pulver raus und denkt, das ist Schwarzpulver und versucht es anzuzünden. Funktioniert aber nicht, also es brennt nicht. Und aber sie kommen dann nicht weiter, also sie bekommen das nicht weiter zerlegt und deshalb verkaufen sie dann die Einzelteile dem Schrotthändler Andevia Auvis Ferreira. Und dem verkaufen sie das jetzt als Altmetall. Und es ist ja so ein kleines Loch jetzt in diesem Gerät. Und dieser Ferreira, dieser Schrotthändler, der sieht es jetzt dort blau leuchten. Also das leuchtet so ganz leicht blau, dieses Cäsiumpulver. Und weil es so blau leuchtet, hält er es für wertvoll und nicht nur wertvoll, also er hat so das Gefühl, entweder das ist wertvoll oder vielleicht sogar übernatürlich, also er hat so, ihn fasziniert dieses blau leuchtende Pulver sehr und deshalb nimmt er es mit nach Hause. Mhm. Und er holt dann Stück für Stück das Pulver daraus, insgesamt 93 Gramm Cäsiumchlorid, das ist hochradioaktiv und das ist eben so ein Pulver, das ganz schwach blau leuchtet und er ahnt aber halt nicht, wie gefährlich dieses Zeug ist, das er da jetzt in der Hand hält und das er auch mit Freunden und mit der Familie teilt. Und so nimmt jetzt also dieses Unglück seinen Lauf. An der Stelle sollte man vielleicht ein bisschen genauer über das Cäsiumchlorid sprechen. Ich habe schon gesagt, das sind 93 Gramm in der Kapsel. Das hört sich jetzt nicht besonders viel an. Und das Cäsium an sich wäre jetzt auch kein Problem gewesen. Cäsium ist übrigens 1861 von Robert Bunsen, also der mit dem Bunsenbrenner, und Gustav Kirchhoff in Mineralwasser entdeckt worden. Und Cäsium ist ein recht selten vorkommendes Leichtmetall, ist sehr wasserlöslich, deshalb findet man es zum Beispiel auch in den Meeren. Aber es gibt ein Cäsium-Isotop, nämlich das Cäsium-137 und das entsteht bei der Kernspaltung, ist hochgradig radioaktiv und ist auch der Stoff, der bei den Reaktorkatastrophen in Tschernobyl und in Fukushima den größten Teil des radioaktiven Materials ausgemacht hat, das in die Umgebung gelangt ist. Und das auch für die Verstrahlung gesorgt hat. Auch, also dieses Cäsium-137 ist auch das Material, das bei den Kernwaffentests auch entsteht. Und 19 Gramm des Cäsium-Isotops 137 hat jetzt dieses Pulver enthalten, das der Schrotthändler Ferreira mit nach Hause genommen hat. Die Gesamtstrahlungsaktivität lag bei 50,9 Terabecquerel, was sich jetzt auch vielleicht nicht so viel anhört. Aber ich habe mal eine Vergleichszahl rausgesucht.
Okay.
Und zwar Österreich war eines der am stärksten betroffenen Länder in Europa von der Tschernobyl-Katastrophe. Und die durchschnittliche Cäsium-137-Kontamination lag bei 18,7 Kilobecquerel pro Quadratmeter. Und wenn wir jetzt die Zahlen vergleichen, wir haben 50,9 Terabecquerel und 18,7 Kilobecquerel. Wenn wir jetzt die Terabecquerel umrechnen in die Kilobecquerel, da stehen wir bei 50 Milliarden.
Ich meine, es ist wie, man kann sich es wahrscheinlich einfacher vorstellen, wenn man sich Kilobyte versus Terabyte anschaut, oder?
Genau.
Die Größenordnung. Weil du hast ja Kilo zu Mega zu Giga zu Tera und vergleiche mal ein Kilobyte mit einem Terabyte. Also die Größenordnung wird einem da schon recht schnell klar.
Ganz genau. Also ich muss dich jetzt nicht mehr vom Ernst der Lage überzeugen.
Nein, ich bin überzeugt.
Allerdings, es relativiert sich jetzt gleich ein bisschen diese riesige Zahl, weil die ist nicht, die sagt nicht unbedingt was über die Gefährlichkeit aus. Warum das so ist, darum wird es jetzt gleich gehen. Ich würde nämlich noch, bevor ich in der Geschichte weitergehe, noch ein bisschen über Strahlung sprechen, die ja auch durch diese radioaktiven Zerfallsprozesse entsteht. Und dieses Cäsium-137 ist ein Beta-Strahler und auch ein Gamma-Strahler. Und ich weiß nicht, ob du dich damit auskennst. Ich habe zumindest keine Ahnung von dieser, also von Strahlung und wie das funktioniert.
Mein Wissen, was das angeht, ist auch eher rudimentär.
Sehr gut. Ich habe nämlich bei jemandem nachgefragt, der sich auskennt. Und uns das erklären kann, nämlich bei einem echten Physiker, bei Florian Aigner.
Ah ja.
Und weißt du, Richard, dass ihr zwei was gemeinsam habt?
Wohnen wir nicht beide in Wien?
Ja, genau. Also ihr habt die Gemeinsamkeit, ihr wohnt beide in Wien, aber ihr habt noch eine, noch eine weitere Gemeinsamkeit.
Haben wir irgendwann einmal für dasselbe Medium geschrieben.
Ganz genau, ihr hattet beide eine Kolumne bei einem Online-Magazin, für das ich mich auch eine Weile lang engagiert habe. Das ist aber lange her, ich glaube, es muss 2007 gewesen sein. Und ansonsten ist Florian eben auch als Wissenschaftspublizist unterwegs, er hat sehr rege aktiv auf Twitter und er hat vor kurzem ein Buch geschrieben, das den sehr schönen Titel hat, Die Schwerkraft ist kein Bauchgefühl. Und ich habe Florian mal gebeten zu erklären, was es denn mit dem Cäsium-137 auf sich hat.
Zunächst muss man sagen, Cäsium ist ein Element, das normalerweise natürlich vorkommt in der Variante Cäsium-133. Also diese Zahl, die man da angibt, entspricht der Zahl von Protonen und Neutronen insgesamt, die es in diesem Atom gibt. Cäsium hat Ordnungszahl 55 im Periodensystem, das heißt 55 Protonen. Und die Zahl der Neutronen kann eben unterschiedlich sein. Und die Summe ist dann diese Zahl 133. Cäsium 133 ist ein Element, das nicht zerfällt. Aber es gibt eben auch andere Varianten von Cäsium, andere Isotope mit einer anderen Zahl von Neutronen. Und das besonders Wichtige ist das Cäsium-137. Das hat also 4 Protonen mehr als das Cäsium, das in der Natur vorkommt. Und das ist radioaktiv.
Genau, das Cäsium-137 ist also radioaktiv. Und ich habe dir vorhin von der Einheit Becquerel erzählt. Und Becquerel beschreibt den Zerfallsprozess pro Sekunde. Das sind eben diese 50 Milliarden, also das insgesamt diese Zerfallsprozesse, die diese 19 Gramm Cäsium-137 hatten. Aber was und wie der eigentlich zerfällt und warum gibt es unterschiedliche Arten von Strahlung, das habe ich Florian noch gefragt und er erklärt jetzt also, wie das ist mit der Beta- und Gamma-Strahlung, weil Cäsium eben beides ist. Also Cäsium-137 ist ein Beta- und ein Gamma-Strahler.
Radioaktive Strahlung, das ist ein Begriff, den man oft etwas unscharf verwendet. Radioaktivität, schauen wir uns das mal allgemein an. Also Radioaktivität bedeutet einfach, dass ein Atom zerfällt, spontan, einfach so. Jetzt kann man sich aber das nicht so Mickey Maus-haft vorstellen, dass das Atom einfach in zwei ungefähr gleich große Teile zerbricht, sondern es gibt eben unterschiedliche Arten von radioaktivem Zerfall. Und das haben wahrscheinlich die allermeisten schon mal gehört, da gibt es eben Alpha-, Beta- und Gamma-Zerfälle. Bei einem Alpha-Zerfall spuckt dieser Atomkern einfach einen Heliumkern aus, also 2 Protonen und 2 Neutronen. Das wird da rausgeschossen. Dementsprechend ist das, was übrig bleibt, ein bisschen kleiner, ein bisschen leichter als das, was vorher war. Und dieser Heliumkern, 2 Protonen, 2 Neutronen, fliegt einfach davon mit einer bestimmten Energie. Das ist Alpha. Dieser Heliumkern kann relativ leicht aufgehalten werden. Man hört das immer wieder, schon ein Blatt Papier reicht, um das aufzuhalten. Also wenn ich von Alpha-Strahlung spreche, dann ist das nichts anderes als solche Alpha-Teilchen, also Heliumkerne, die herausgeschossen werden von radioaktiven Atomen, die gerade eben zerfallen sind. Und das klingt jetzt relativ harmlos, wenn ich diese Alpha-Teilchen mit einem Blatt Papier aufhalten kann, dann hat man so das Gefühl, das kann ja nichts Schlimmes sein. Aber ganz so ist es nicht. Ich kann nämlich, wenn ich Pech habe, diese Teilchen, also solche Atome, die dann Alpha-Zerfall machen, einatmen, dann passiert dieser Zerfall in meinem Körper und das kann dann ziemlich unangenehm sein. Gut, das ist mal Punkt 1. Dann gehen wir weiter zum Beta-Zerfall. Beim Beta-Zerfall wird ein Neutron in ein Proton umgewandelt. Jetzt könnte man sich mal fragen, ist das überhaupt möglich? Das ist vielleicht auf den ersten Blick überraschend, dass das überhaupt geht. Ja, das ist möglich, aber die elektrische Ladung muss noch gleich bleiben. Das heißt, wenn ein Neutron in ein Proton umgewandelt wird, also etwas Neutrales in etwas, was positiv elektrisch geladen ist, dann muss die Ladung ausgeglichen werden. Das heißt, es muss auch noch ein Elektron entstehen. Und dieses Elektron wird dann auch rausgeschossen aus diesem Kern. Das heißt, bei Beta-Zerfall wandelt sich der Kern einfach um, indem ein Neutron zum Beispiel eben in ein Proton umgebaut wird und ein Elektron rausfliegt. Und dieses Elektron hat wieder eine Menge Energie und dieses Elektron kann dann auch, wenn es zum Beispiel eine Zelle meines Körpers trifft, Schaden anrichten. Diese Elektronen, die da rauskommen, nennt man dann eben Beta-Strahlung. Ja, also Beta-Strahlung ist auch eine Teilchenstrahlung, so wie die Alpha-Strahlung. Da fliegen Elektronen raus und auch die kann man relativ leicht aufhalten. Nicht unbedingt mit einem Blatt Papier, aber mit, ich weiß nicht, einer Tür, die ich verschließe oder so, kann ich die Beta-Strahlung bereits abhalten. Gut, das war Kapitel 2. Letztes Kapitel, die Gamma-Strahlung. Das ist das, wovor man eigentlich so landläufig am meisten Angst hat. Das weiß man immer, ja, bei Tschernobyl, bei Reaktorkatastrophen, da ist das Schlimme, dass Gammastrahlung freigesetzt wird. Gammastrahlung ist jetzt keine Teilchenstrahlung, ja, das sind keine Teilchen mit Masse, die da rausgeschossen werden, wie bei Alpha und Beta, sondern bei der Gammastrahlung wird elektromagnetische Strahlung freigesetzt. Das ist so etwas Ähnliches wie sichtbares Licht, nur einfach mit einer Wellenlänge, die viel, viel kleiner ist, daher viel, viel energiereicher ist. Und das Problematische bei dieser Gammastrahlung ist, dass die Gammastrahlung mit den Molekülen in unserem Körper schlimme Dinge anrichten kann. Die hat nämlich so viel Energie, dass sie zum Beispiel unsere DNA schädigen kann. Ja, wenn da die Gammastrahlung unseren Zellkern trifft irgendwo, dann ist es möglich, dass die DNA zerbricht und dass dann zum Beispiel Krebs ausgelöst wird in einer Zelle. Das ist das Problematische an Gammastrahlung und tückisch ist auch, dass sie eben nicht leicht abschirmbar ist. Ja, die durchdringt selbst dicke Wände, wird dadurch ein bisschen abgeschwächt, aber eben nicht ganz und deswegen ist es nicht so leicht, sich vor der Gammastrahlung zu schützen.
Also wir haben jetzt über das Cäsium gesprochen, also über das Cäsium-137 und über Strahlung. Und der nächste Punkt, den ich gerne noch besprechen würde, um danach besser die Folgen zu verstehen, die dann eintreten werden oder über die wir jetzt dann sprechen werden, ist, dass wir noch über die Maßeinheiten sprechen. Weil es gibt nämlich einige Maßeinheiten wie Becquerel, über das wir schon gesprochen haben, mit denen Radioaktivität gemessen und beschrieben wird. Aber Becquerel eignet sich jetzt als Beschreibung der Auswirkungen dieser Strahlung nicht besonders gut. Und warum das so ist, wird uns Florian gleich erklären.
Das ist etwas unübersichtlich, das stimmt, weil es da so eine ganze Reihe von Maßeinheiten gibt. Und die ist nicht immer ganz leicht auseinanderzuhalten. Also man kann jetzt einfach die Anzahl der radioaktiven Zerfälle zählen. Das macht man dann in der Einheit Becquerel. Das zählt einfach, wie viele Atome zerfallen. Und dann kann ich aber sagen, nein, das ist gar nicht das Entscheidende, sondern entscheidend ist, wie viel Energie dadurch deponiert wird oder freigesetzt wird. Dann stellt man aber fest, da kommen wir zur Maßeinheit Gray, man stellt mal fest, das ist auch nicht das allein Ausschlaggebende, denn wichtig ist auch, wie viel Energie nehme ich als Mensch im Körper auf, in unterschiedlichen Organen, ja, und auf welche Weise, weil es macht möglicherweise auch einen Unterschied, ob ich dieselbe Energiemenge jetzt in Form von Gammastrahlung oder in Form von den Elektronen der Beta-Strahlung abbekomme, ja. Und da gibt es viele Daten, die man erhoben hat und man hat da Erfahrungswerte gesammelt und hat deswegen dann so Methoden gefunden, die unterschiedlichen Arten von Interaktion zwischen Strahlung und dem menschlichen Körper mit unterschiedlichen Gewichtungsfaktoren zu versehen. Das heißt, wenn ein Körperteil von mir betroffen ist, der sehr empfindlich reagiert auf radioaktive Strahlung, dann kriegt es einen höheren Gewichtungsfaktor. Wenn es eine Art von Strahlung ist, die gefährlicher ist als andere, ja, kommt zum Beispiel dann auch darauf an, wie viel Energie hat jetzt dieses Elektron, dann bekommt es einen höheren Gewichtungsfaktor. Und wenn man das dann alles zusammenfügt, dann kann man eben so einen gewichteten Messwert ermitteln und dafür steht dann die Maßeinheit Sievert oder Millisievert. Das heißt, wenn man von Millisievert hört, dann ist das eine Maßeinheit, bei der schon berücksichtigt wurde, dass es eben unterschiedliche Arten von Strahlung gibt, die unterschiedlich gefährlich sind und dass der menschliche Körper auf unterschiedliche Weise betroffen werden kann, auch mit unterschiedlicher Gefährlichkeit. Also alles, was man in Sievert oder Millisievert angibt, ist sozusagen schon ein Maß dafür, wie schädlich Strahlung für den menschlichen Körper ist. Das ist also eigentlich nicht wirklich eine physikalische Maßeinheit, sondern eher so eine biologische, wenn man so möchte.
Genau, das heißt also, Becquerel beschreibt einfach nur den Zerfall. Gray beschreibt die Energie, die den bestrahlten Gegenstand trifft. Also so ein Wert ab 4 Gray gilt für Menschen als tödlich. Und wenn man jetzt unseren Fall nimmt, da geht man davon aus, dass diese 19 Gramm Cäsium 137 eine Dosisleistung hatten in einem Meter Entfernung von der Quelle ungefähr mit 4,5 Gray pro Stunde. Wobei natürlich, und das ist jetzt der entscheidende Punkt, es kommt auch ein bisschen darauf an, was du damit machst. Und das beschreibt eben jetzt der Wert Sievert. Sievert beschreibt quasi die Wirkung der Strahlungsbelastung. Also es macht einen Unterschied, ob du das isst, ob du das Pulver auf die Haut bekommst oder ob du entfernt davon bist. Mhm. Und bei Sievert, um da vielleicht ein Gefühl dafür zu bekommen, es gibt ja auch so eine natürliche Strahlungsbelastung, die wir haben. Die natürliche Strahlenbelastung pro Jahr, der wir so ausgesetzt sind, die liegt etwa bei 2 bis 4 Millisievert. Und ab 2 Sievert, also ab 2000 Millisievert, spricht man von einem schweren Strahlenunfall. Bei 4 bis 6 Sievert geht man mit hoher Wahrscheinlichkeit davon aus, dass das tödlich endet. Mhm. So, und jetzt aber zurück zum Schrotthändler Verheerer. Der nimmt also dieses Pulver jetzt mit nach Hause. Und es ist so, er ist so fasziniert davon, dass er das auch verteilt an Bekannte. Also die kratzen da dieses Pulver raus und er gibt es dann weiter in seiner Familie. Das wird zum Beispiel als Glitter verwendet. Manche schminken sich auch damit. Sein Bruder zum Beispiel, der malt sich so sein Kreuz auf die Brust mit dem Pulver. Und es dauert nicht lange, nur wenige Tage später treten dann bei vielen die ersten Krankheitssymptome auf. Also denen ist übel, die haben so einen Juckreiz, die Haare fallen aus, sie bekommen Durchfall. Also da fällt es schon mal zum ersten Mal auf, aber noch ist eben nicht klar, wo es herkommt. Den Behälter, den hat der Verheerer dann auch an einen weiteren Schrotthändler verkauft. Das ist wiederum das nächste Problem, das auftritt, nämlich das kontaminierte Material wird jetzt in der Zwischenzeit immer weiter verstreut. Also nicht nur das Pulver, das wird auch verstreut. Die Leute tragen die Strahlung in die Stadt. Und ich habe ja schon erzählt, das Cäsium ist sehr wasserlöslich. Das heißt, es gelangt auch ein bisschen in die Kanalisation. Man wird später sogar in Sao Paulo, also 800 Kilometer entfernt, noch Spuren dieses Cäsiums entdecken. Der Einbruch findet am 13. September statt. Und der Frau von Verheerer, die wird jetzt langsam skeptisch. Also die Maria Gabriela Verheerer, der kommt es komisch vor, dass in ihrem Umfeld so viele Erkrankungen stattfinden. Und sie hat den Bestrahlungskopf im Verdacht und sie holt den von dem anderen Schrottplatz wieder zurück, packt ihn in einen Sack und bringt ihn mit dem Bus in ein Krankenhaus. Mhm. Es ist natürlich wahnsinnig gefährlich, dass sie mit diesem Bestrahlungskopf jetzt im Bus fährt, aber man geht wohl davon aus, dass die Strahlungsbelastung dadurch, dass es in diesem Sack geblieben ist, für die anderen Insassen in dem Bus nicht lebensgefährlich war. Mhm. Und laut Abschlussbericht nimmt sie also diesen Bestrahlungskopf und legt einem Arzt vor und sagt, it's killing my family. Und dieser Arzt nimmt auch diesen Bestrahlungskopf und packt ihn nicht im Büro aus, sondern lässt ihn auch nach draußen bringen, wobei ihm noch nicht klar ist, dass es jetzt hier um radioaktive Strahlung geht. Mhm. Es dauert nämlich einige Tage, bis sie merken, was los ist. Die Maria Verheerer, die wurde nämlich zum Beispiel auch erstmal in ein Krankenhaus gegen Tropenkrankheiten geschickt, weil man davon ausgegangen ist, sie hat irgendeine Tropenkrankheit. Dadurch, dass aber mehrere Fälle auftreten mit ähnlichen Symptomen, kommt es in einem Arzt dann doch ein bisschen komisch vor und er hat den Verdacht, dass es doch die Folgen einer Verstrahlung sein könnten. Und er kontaktiert dann die Behörden und es kommt dann eine Person vorbei mit einem Messgerät, das von der Behörde eigentlich genutzt wird für geologische Messungen. Und dadurch, dass die Strahlung dort sehr gering ist, war dieses Gerät sehr empfindlich. Und dieser Arzt oder Physiker, der hat also jetzt dieses Gerät dabei und auf dem Weg ins Krankenhaus schaltet er das schon mal ein und es schlägt voll aus. Und er glaubt, okay, mein Messgerät ist kaputt, und fährt wieder zurück und holt ein neues, weil er eben sich gar nicht vorstellen kann, dass dieser Ausschlag so, dass es eben sein kann, dass dieses Gerät so ausschlägt. Und stellt dann aber fest, als er wieder zurückkommt, nee, es ist tatsächlich eine massive Verstrahlung, die hier stattfindet und sofort wird das Krankenhaus evakuiert.
Und das ist noch bevor er überhaupt im Krankenhaus ist?
Genau, ja.
Also nur in der Stadt irgendwo.
Genau, also er ist auf dem Weg dorthin. Also ich weiß noch nicht, wie nah er schon dran war, aber er war wohl noch deutlich vorm Krankenhaus entfernt. Es beginnt jetzt ein Notfallprogramm, weil irgendwie jetzt klar wird, es gibt hier einen ernsthaften radioaktiven Unfall. Noch ist aber das Ausmaß nicht klar, weil ja noch nicht richtig klar wird, was ist alles verstrahlt und wo ist die Quelle. Und dieser Diebstahl des Strahlentherapiegeräts, das ist jetzt auch schon fast, also über 2 Wochen her. Das heißt, seit dieser Zeit trägt sich die Strahlung in dieser Stadt und wird verteilt. Und interessant ist, es beginnt jetzt ein Notfallprogramm, aber es gab natürlich für so einen Fall gar keinen Plan. Also man war zwar vorbereitet auf einen Nuklearunfall, aber eben im Kernkraftwerk. Mhm. Man ist nicht davon ausgegangen, dass es so einen zivilen Nuklearunfall geben kann oder geben wird. Und es wird jetzt eine ganze Umgebung evakuieren, große Teile der Stadt werden dekontaminiert. Es werden mehr als 100.000 Personen untersucht. Bei 6.500 geht man davon aus, dass sie der radioaktiven Strahlung ausgesetzt waren. Davon fast 250 so schlimm, dass sie in Quarantäne mussten. 28 Personen hatten konkrete Anzeichen der Strahlenkrankheit. Und die hat sich inzwischen eben über mehrere Straßenzüge hat sich die Verstrahlung verbreitet. Es wurde dann ein Zeltlager im örtlichen Stadion aufgebaut, wo man dann eben die Leute in Quarantäne gegeben hat. Man hat dann festgestellt, dass 85 Häuser kontaminiert waren. 7 hat man dann komplett abgerissen. Auf dem Schrottplatz von Ferreira wurde eine Strahlendosis von 10 Sievert gemessen. Und wenn du dir nochmal die Zahlen vergegenwärtigst, 10 Sievert, ab 2 Sievert spricht man von einem schweren Strahlenunfall. Insgesamt mussten 3.500 Kubikmeter radioaktiver Abfall beseitigt werden. Das haben 550 Arbeiterinnen und Arbeiter gemacht. Und man hat dafür ein eigenes Lager gebaut, und zwar einige Kilometer vor der Stadt, der Parque Estadual Telma Ortegal. Und dieser Park ist mittlerweile umgebaut worden, also da lagert jetzt dieser Müll, dieser radioaktive Abfall, und gleichzeitig ist es ein Informationszentrum, also das kann man quasi besuchen und bekommt dann eben Informationen über Radioaktivität und über diesen Vorfall. Mhm. Und die werden dort so lange gelagert, bis eben die radioaktiven Abfälle nicht mehr gefährlich sind. Eine Frage, die ich mir gestellt habe, die du dir vielleicht auch stellst, ist, wie haben sie eigentlich die ganzen Spots jetzt gefunden, die verstrahlt waren, um sie dann zu dekontaminieren?
Naja, ich nehme mal an, dass sie durch die Stadt gefahren sind mit ihrem Messgerät, oder?
Genau, das haben sie gemacht, und das ist eben, das fand ich sehr interessant, weil sie haben zum einen aus der Luft haben sie systematisch die Stadt abgeflogen und haben gemessen. Mhm. Und um kleinere Strahlungsspots zu finden, haben sie Detektoren auf Autos geschraubt und sind mit den Autos durch die Stadt gefahren. Mhm. Sie haben natürlich auch das Grund- und Leitungswasser untersucht, haben Luftproben genommen regelmäßig, und es wurde dann eben über Wochen und Monate wiederholt. Und ich habe aber in einem Bericht auch gelesen, dass die Stadt bis heute radioaktiv belastet ist. Also der Schrottplatz von Ferreira, der ist heute immer noch mit Beton versiegelt und nicht weiter bebaut worden. Mhm. Zur Reinigung der Häuser, und das ist jetzt ein interessanter Querverweis zu einer anderen Folge, der mir so nicht klar war, aber der sehr gut reinpasst. Zur Reinigung der Häuser hat man auf Preußisch Blau zurückgegriffen. Das habe ich in Folge 228 erzählt über die Entdeckung des Berliner Blaus. Das ist so, mit dieser Farbe lässt sich nämlich das Cäsium binden. Und deshalb wird es auch heutzutage als Medikament verwendet. Also es war zwar schon im Einsatz, aber bei diesem Unfall, bei diesem Goiânia-Unfall, da kam es zum umfangreichsten Einsatz von Berliner Blau in der Geschichte der Nuklearunfälle. Also in diesem Bericht kommt dann eben auch, das ist sehr interessant, in diesem Bericht der Atomenergiebehörde, da wird auch eben geschrieben, wie man mit dem Preußisch Blau auch experimentiert hat. Also man hat dann eben auch geguckt, welche Wirkung hat es, wie viel Cäsium lässt sich damit binden, und hat da eben dieses Medikament großflächig eingesetzt. Radio Gardase heißt das Medikament mit dem Berliner Blau, und das hat man als Medikament bei 46 Personen eingesetzt. Mhm. Das ist nämlich so, man nimmt dieses Medikament, also das Berliner Blau, das bindet das Cäsium und das scheidet man dann wieder aus. Also das Berliner Blau wird quasi vom Körper nicht zersetzt, und deshalb eignet sich das ganz gut, um das Cäsium aus dem Körper zu bringen. Unmittelbar sind 4 Menschen gestorben bei dieser Geschichte. Man geht aber davon aus, dass bis heute um die 500 Personen noch an Spätfolgen leiden. Mhm. Was vielfach eben auch die Helferinnen und Helfer sind, die die Stadt dekontaminiert haben.
Unter jenen, die gestorben sind, sind auch die dabei, die es gestohlen haben?
Die nicht. Also die beiden, die es gestohlen haben, da wurde bei einem der Arm amputiert. Aber sie haben die Strahlenfolgen überlebt. Mhm. Jüngstes Opfer war die Nichte von Ferreira. die hat nämlich ein wenig von dem Pulver gegessen. Und also die, es gab wohl ein bisschen Pulver, das dann auf dem Boden lag. Und also in dem Bericht heißt, sie hat ein Ei gegessen und auf dem Ei, sie hat sich nicht die Hände gewaschen und sie hat wohl damit ein bisschen von dem Pulver gegessen. Und ihre Strahlenbelastung, also ihr Körper hat aber noch so sehr gestrahlt, dass sie in einem bleiernen Sarg beerdigt werden musste. Und das hat aber dazu geführt, dass es bei ihrer Beerdigung zu einem Aufruhr kam. Also ungefähr 2000 Menschen haben protestiert gegen die Beerdigung, weil sie Angst hatten, dass die Erde dort verstrahlt wird und dass die Umgebung dadurch eben verstrahlt wird.
Aber unbedenklich, wenn sie in einem Bleisarg begraben wird, oder?
Ganz genau, ja. Aber das muss man sagen, das ist eine dieser Geschichten, die auch die Atomenergiebehörde am meisten beschäftigt hat, wie man auch, weil diese Radioaktivität auch zu so einer hohen psychischen Belastung für die Bewohner und Bewohnerinnen führt. Also weil man eben die Gefahr nicht sieht, sondern eben sehr viele Ängste geschürt werden dadurch. Wie man es quasi schafft, dass die Leute auch wieder Vertrauen haben in die Stadt und in die Maßnahmen. Die Maria Ferreira, die also dafür gesorgt hat, dass die Sache überhaupt aufgedeckt wird, die ist noch im Oktober verstorben. Sie war einer Strahlendosis von 5,7 Gray ausgesetzt. Auch unmittelbar an der Verstrahlung gestorben sind zwei Gehilfen von Ferreira. Die hatten jeweils, also einer hatte 4,5 und der andere 5,3 Gray abbekommen. Und der Schrotthändler selber, der Ferreira, der müsste ja die höchste Dosis abbekommen haben, hat er auch. Also der hat 7 Gray abbekommen. Er hat es aber überlebt und ist erst einige Jahre später, dann 1994, gestorben. Und zwar nicht an den Folgen der Strahlung, sondern an einer Leberzirrhose, ausgelöst durch zu viel Alkohol. Die Ärzte und ein Physiker, denen das Institut für Strahlentherapie gehört hat, die wurden, habe ich zumindest in einem Beitrag der Deutschen Welle gelesen, die wurden wegen Mordes und fahrlässiger Körperverletzung angeklagt und verurteilt. Und die haben dann die Strafe im offenen Vollzug abgeleistet und wurden dann 1998 begnadigt. Und in dem Beitrag heißt auch, dass das Grundstück, also dieser Schrottplatz, bis heute zu betoniert ist und nicht wieder bebaut wurde. Die Atomenergiebehörde gibt an, also ich habe schon gesagt, dass die Quelle 50,9 Terabecquerel enthalten hat. Und von diesen 50,9 hat man ungefähr 44 wieder gefunden, also man hat 87% sicherstellen können. Man geht davon aus, dass 7 Terabecquerel weiterhin in der Umwelt irgendwo geblieben sind. Und aufgrund dieser Menge ist es jetzt auch so, es gibt ja so eine internationale Bewertungsskala für nukleare Ereignisse, abgekürzt INES. Und es gibt 7 Stufen. Also Stufe 7 ist Major Accident, da zählt Tschernobyl und Fukushima dazu. Und was glaubst du, auf welcher Stufe wird der Guyana-Unfall eingeordnet?
Ich würde sagen 6.
Fast. Es ist Stufe 5. Ein Accident with wider consequences und ist damit auf einer Stufe mit dem Reaktorunglück von Harrisburg von 1979, also Three Mile Island. Ja, Richard, und das war meine Geschichte über den Guyana-Unfall, den größten zivilen nuklearen Unfall in der Geschichte.
Sehr interessant. Mir war nicht bewusst, dass es sowas überhaupt so gegeben hat, ja. Also dass es sowas überhaupt geben kann, so einen zivilen Nuklearunfall. Aber natürlich hier ist irgendwie alles zusammengekommen, was nicht zusammenkommen hätte sollen.
Ja, genau.
Und hat dieses Ding ausgelöst. Sehr interessant. Ich meine, wenn man sich jetzt den anschaut, wie das Ganze zustande gekommen ist. Natürlich kann man sagen, schuld sind die, die einbrechen und was stehen, aber gewisse Verantwortung liegt wahrscheinlich auch bei denen, die dieses Gerät einfach dort drin lassen haben, oder?
Ja, ganz genau. Das ist auch das, was dann auch das Gericht festgestellt hat. Also die beiden Müllsammler, die wurden da auch gar nicht angeklagt oder zumindest auch nicht verurteilt, aber eben hat die Ärzte und die Physiker belangt, denen auch das Gerät gehört hat, ja.
Sehr gut. War das ein Hinweis?
Ja, es war ein Hinweis und zwar haben mir das schon mehrere Leute geschickt. Und zwar waren das Christoph, Mischa und Andreas. Also vielen Dank an euch für den Themenvorschlag. Das ist ja eine der Geschichten, die wahrscheinlich am nächsten in die Gegenwart reicht, die wir bislang so gemacht haben.
Was ist mit der albanischen Lotterie?
Ja, das stimmt. Die spielt in den 90er Jahren. Das ist nochmal.
Aber sehr nah, ja. Aber weißt du, wir haben ja dieses, was ist unsere arbiträre Regel? 20 Jahre muss es her sein und zumindest irgendwie aufgearbeitet.
Ja, genau. Und aufgearbeitet, das ist eben genau das richtige Stichwort. Also dadurch, dass es auch diesen Bericht gibt und eben auch so ein paar, also es, was ich auch, deshalb habe ich den Fall jetzt auch gemacht, weil zum einen, der ist relativ unbekannt. Also dadurch, dass es ein ziviler nuklearer Unfall war, glaube ich, ist er auch weniger bekannt als andere Reaktorunfälle. Also wie gesagt, der steht auf einer Stufe mit Three Mile Island und das kennt man im Grunde. Und zum anderen finde ich es wahnsinnig faszinierend, also dass es überhaupt passieren konnte. Also das war mir ehrlich gesagt auch nicht klar, dass es eben, dass in so einem Strahlentherapiegerät so viel radioaktives Material ist, dass man damit eine halbe Stadt verstrahlen kann. Also das war mir ehrlich gesagt nicht bewusst.
Ja, ich glaube, das ist auch das, was mir jetzt als erstes irgendwie weil natürlich, weißt du, wenn du an solche nuklearen Unfälle, dann denkst du immer an irgendwelche riesigen Atomkraftwerke, wo irgendwas in die Luft geht und dann meilenweit und so weiter und massive Mengen und so weiter. Und eigentlich reicht so viel aus. Wie viel Gramm waren das, die da drin waren? Habe ich das mit 19 Gramm richtig in Erinnerung?
Genau, 19 Gramm von diesem C-737, also echt nicht viel.
Tatsächlich nicht viel. Also wer nicht vom Fach ist, denke ich, würde nicht davon ausgehen, dass sowas auslösen kann.
Ja. Jetzt kann man natürlich sagen, dass diese Aktion, dieses blaue Pulver da rauszuholen, nicht besonders schlau war. Andererseits, dass dieses Pulver so eine derartige Wirkung hat, glaube ich, hätte der sich auch niemals vorstellen können. Also das, denke ich, kann man ihm wahrscheinlich auch nicht zum Vorwurf machen.
Ja. Ich meine, das ist wirklich, es ist einfach eine Verkettung ungünstiger Umstände gewesen. Ja. Wo jeder irgendwie ein bisschen so seinen Teil gehabt hat, aber niemand war sich ja dieser Tragweite bewusst, außer höchstens, also deswegen glaube ich auch, dass so die größte Schuld dann tatsächlich bei denen liegt, die dieses Gerät einfach im Haus stehen haben lassen und es mehr oder weniger sich überlassen haben und den Leuten, die da ein- und ausgehen.
Und eine Sache, die natürlich auch gleich ins Auge fällt, ist, wenn man sich überlegt, wie viele Strahlentherapiegeräte gibt es denn eigentlich so auf der Welt und hoffentlich sind die auch alle gut abgesichert.
Wie viele gibt es?
Ich gehe mal davon aus, dass man in jeder Stadt mehrere hat. Also dann gibt es wahrscheinlich echt mehrere Hunderttausende, die auf der Welt so wahrscheinlich gerade im Einsatz sind.
Naja, ich glaube, bis zu einem gewissen Grad schützt ja auch die Tatsache, dass die eigentlich sehr gut dieses radioaktive Material containern,
ja,
davor, dass sich sowas wiederholt. Also weil, so wie du es erklärt hast, die haben das ja, haben sie ja mitgenommen und haben dann tagelang dran gearbeitet und versucht, das irgendwie aufzumachen.
Ja.
Und ist wahrscheinlich eine außergewöhnliche Situation gewesen, dass jemand überhaupt in einer Situation oder die Möglichkeit gehabt hat, sowas mitzunehmen und sich dann in Ruhe dran zu machen und dieses Ding aufzumachen. Also ich glaube jetzt einfach mal dran, dass das grundsätzlich eher schwierig ist.
Das stimmt, ja. Ich denke auch, also gerade weil die wirklich auch mehrere Tage gebraucht haben, um da überhaupt das Ding zu zerlegen. Das ist schon mal eine große Hürde.
Aber ich meine, diese phosphoreszierenden Eigenschaften von radioaktivem Material, die haben ja die Leute immer schon fasziniert.
Ja,
also es gibt ja Uhren, die versehen sind mit radioaktivem Material aus Anfang des 20. Jahrhunderts oder auch Gläser, die so versehen sind, die dann eben auch so grün schimmern. Das war ja zeitlang sehr in.
Das wäre eigentlich, dachte ich, habe ich das noch geplant gehabt für so Anwendungen von radioaktivem Material. Aber dadurch, dass die Folge jetzt eh schon zu lang geworden ist, habe ich das ausgelassen. Aber es gibt ja auch echt so ganz viele Anwendungen, auch so Schminke zum Beispiel oder so Cremes, die man gemacht hat mit radioaktivem Material. Nein, Zahnpasta war das, glaube ich, auch. Es gab auch mal eine Zahnpasta.
Ich meine, es ist skurril, aber es ist auch nicht so wahnsinnig lustig, wenn man sich überlegt, was mit den vornehmlich Frauen eigentlich, die diese Dinge bemalt haben, dann passiert ist, weil man ihnen nicht gesagt hat, dass das halt radioaktiv ist.
Oh ja, also du meinst jetzt bei den Uhren die Radium Girls?
Ja, ich habe das Gefühl, wir haben schon mal drüber gesprochen.
Ich habe auch gerade den Eindruck, dass wir die Radium Girls, die hatten wir schon mal.
Ja, irgendwann haben wir die, glaube ich, erwähnt.
Ah, wahrscheinlich als du was über Uhren gemacht hast.
Vielleicht, ja. Vielleicht die Uhrenfolge, ja. Wäre eigentlich eine eigene Folge wert, jetzt natürlich nicht mehr, weil jetzt haben wir es schon erwähnt.
Ja.
Jetzt haben wir es verbraten. im Diskussionsteil einer Folge. Sehr gut, sehr interessante Geschichte. Ich habe noch nie davon gehört, bin jetzt auch ein bisschen mehr sensibilisiert, glaube ich. Also sollte ich irgendwie in die Nähe eines solchen, irgendwo einmal, wenn ich in der Stadt herumgehe und ein verlassenes Gebäude finde und ich sehe sowas, dann halte ich mich fern.
Wenn es blau schimmert, Richard, lauf.
dann ist es schon spät, wenn ich es blau schimmern sehe. Sehr gut. Daniel, danke auch an Florian Eigner für die hervorragende fachliche Unterstützung.
Ganz genau. Vielen, vielen Dank, Florian, dass du dir Zeit genommen hast.
Freut mich. Jetzt haben wir ihn auch einmal im Podcast gehabt.
Genau, das war das Ziel.
Weil ich lese ja viel von ihm auf Twitter und so weiter. Und er genau. ist ein sehr produktiv.
Sehr
und freut mich. Ja. Sehr gut. Und dass wir uns ja quasi um eine Ecke auch kennen. Ja. Also so diese 6 Degrees. Ja. Das ist im Grunde nur ein Degree.
Aber habt ihr euch noch nie getroffen oder gesehen?
Nein. Also nicht, dass ihr wisst. Ja. Ich meine, ich vergesse viel, aber daran würde ich mich, glaube ich, erinnern. Aber ich meine, wir sehen in Wien, beziehungsweise in Österreich, so dieser Zirkel, Journo und Medien und jetzt auch Podcasts und so weiter, das ist alles sehr, sehr nah beieinander.
Das heißt, stimmt.
Man weiß viel von Leuten oder dass sie existieren und liest viel von ihnen, ohne wirklich tatsächlich mit ihnen so in Kontakt gewesen zu sein. Gut, dann würde ich sagen, wenn du dem Ganzen nichts mehr hinzuzufügen hast, gehen wir über zum Feedback-Hinweis-Blog.
Machen wir das.
Wer Feedback geben will zu dieser Folge oder anderen, kann das per E-Mail machen. feedback@geschichte.fm, kann es auf Twitter machen, da ist unser Accountname Geschichte.fm, kann das auf Facebook tun, da heißen wir auch Geschichte FM. Und wer uns auf Spotify hört, kann uns dort folgen. Und wer uns reviewen will, Sterne vergeben, unsere Sichtbarkeit erhöhen, Leuten sagen, wie großartig sie uns finden, dann kann man das zum Beispiel auf Apple Podcasts machen oder auf panoptikum.io oder einfach grundsätzlich überall, wo Podcasts bewertbar sind.
Und wer keine Lust hat, hier in diesem Podcast Werbung zu hören, hat die Möglichkeit, sich via Steady einen Feed zu kaufen für 4 Euro im Monat. Da bekommt er dann auch jeden Mittwochvormittag die neue Folge in den Podcatcher geliefert, aber eben jeweils die Folge ohne Werbung. Ihr findet das Ganze unter geschichte.fm/steady. Wir bedanken uns in dieser Woche bei Kerstin, Jan, Silke, Rudolf, Ulrich, Oliver, Lorenz, Michael, Stefanie, Simon, Katharina, Jan, Günther, Thomas, Sofian, Georg, Sebastian, Judith, Stefan, Iris, Susanne, Tom, Markus, Matthias, Julian, Samuel, Andreas, Georg, Lutz, Christian, Flavia, Marc, Tom, Paul, Inga, Silat, Lena, Elisabeth, André, Kai, Jan Hendrik, Diana, Christoph, Robert, Katharina, Simon, Achim, Lisa und Stella. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung.
Ja, vielen herzlichen Dank.
Ja, Richard, dann würde ich sagen, machen wir das, was wir immer machen.
Und geben wir dem einen das letzte Wort, der es immer hat.
Bruno Kreisky.
Lernen ein bisschen Geschichte. Lernen ein bisschen Geschichte, dann werden Sie sehen, der Reporter, wie das sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt hat.